Herr, wir warten vor dir. Und ich bete, oh Gott, dass wir deine Stimme so klar hören heute, dass wir in der Lage sind, danach zu handeln, zu gehen, zu warten, was auch immer du uns sagst. Aber du hast ein Wort für jeden Einzelnen in diesem Raum. Jedes Kind Gottes kann die Stimme des Heiligen Geistes hören. Und es wird übereinstimmen mit der Heiligen Schrift. Es wird übereinstimmen mit dem, was im Himmel ist. Sei still und erkennt, dass ich Gott bin. Unser Gott kommt wieder. Er ist hier in seiner Herrlichkeit, in seiner Güte, weil du hier bist. Wo du bist, ist er. Und er will Gemeinschaft mit dir haben. Und ich möchte diese sogenannte Abschlusswort in 2. Korinther 13, der mir gerade in den Sinn gekommen ist, dass wir verstehen, wie viel Sehnsucht Gott hat. Die Gnade des Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese es nochmals so. Die Gnade des Herrn Jesu Christi, das heißt seine Gunst und sein Gelingen, dass du eine Beziehung mit deinem Gott haben darfst und mit ihm zusammenlebst und wirkst. Und die Liebe Gottes, das ist die Wurzel deines christlichen Lebens. Gott hat dich lieb und du darfst ihn erwidern mit deiner Liebe. Und vor allem Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist offenbart Jesus. Und deswegen sind so viele Christen schwach und krank, weil sie nicht den Heiligen Geist ihr Vertrauen geben, dass er zu ihnen redet. Und ich spreche euch das zu im Namen des Herrn, Herrn, der allmächtige Gott. Bevor wir in das Wort reingehen, gibt es auch ein Wort in Judas. Es gibt nur ein Kapitel, das zweitletzte Buch im Neuen Testament. Und ich spreche das als ein Wort von dem Herrn. Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten und euch vor dem das Angesicht seiner Herrlichkeit untadelig mit Freuden stellen kann. Dem Gott, der allein weise ist, unserem Heiland, sei Ehre und Majestät und Gewalt und Macht jetzt und in alle Ewigkeit. Ich lese es nochmals vor. Dem aber, das ist lebendige Gott, Vater, der euch vor dem Straucheln behüten kann, Christus ist eins mit dem Vater jetzt, und euch vor das Angesicht seiner Herrlichkeit untadelig mit Freuden stellen kann. Willst du dort stehen, Kind Gottes? Willst du dort sein? Untadelig durch das Blut Jesu Christi, durch die Vergebung in Jesus, dem Gott, der allein weise ist, unserem Heiland, dein Heiland, sei Ehre, Majestät und Gewalt und Macht, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Und ich danke dir, Herr, dass du zu uns redest, dass wir unzertrennlich sind von dir. Wir sind an dich, unser Gott, gekettet. Und wir sind verbunden für immer und ewig. Eins mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Alle, jeden Einzelnen von uns, der ein Sorgen hat im Leben, spreche ich zu. Dein Gott will diese Sorgen von dir nehmen. Gedanklich, verbal, geistlich, emotional. Werfet eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Gibt sie ihn, gibt sie ihn. Auch wenn die Gefühle da sind von Sorgen, auch wenn die Rebellion da ist, gib es Gott. Gebt es dem Herrn. Amen. Ich erwarte heute Nachmittag, dass Gott in der Art und Weise jeden Einzelnen von uns begegnet, wie er es will. Und in dem Moment, wenn du Ja sagst zu Gott, dann vereinigt sich sein Wille mit deinem Willen. Das ist nicht der Geist, das ist dein Wille. Wenn wir das üben, ob in geistlicher Gemeinschaft oder allein zu Hause oder mit Familienmitgliedern oder im Gebetskreis, wir müssen lernen zu warten auf den Herrn. Nicht gleich zu proklamieren oder Remedeme zu machen oder was auch immer. Auch wenn es ernst gemeint ist, wir müssen lernen zu hören, was der Geist die Gemeinde sagt, und wir sind die Gemeinde Gottes. Wir sind in einem Krieg. Wir sind auf dem Aufmarsch gegen die Mächten der Finsternis, die schon besiegt sind. Aber in deiner Seele, in meiner Seele, in der Seele unzähliger anderen Christen weltweit gibt es noch einen Kampf gegen die Macht der Sünde, der Versuchung, sagt die Bibel hier. Und es ist enorm wichtig, dass wir das ernst nehmen. Gott will deine Seele, Verstand, Wille und Gefühl reinigen und freimachen von Sorgen, von Lüge, von falschen Entscheidungen, von Krankheit und so weiter. Dass dein Leben ein lebendiges Opfer auf dem Altar ist. Was bedeutet das? Es heißt, Herr, die Tiere damals wurden zuerst geschlachtet auf dem Altar, aber wir sollen lebendig sein und wir sollen ein Opfer sein für Jesus. Wir geben unser Leben hin als lebendiges Opfer. Wir werden nicht ans Kreuz gehängt, wir werden nicht geschlachtet, wir werden nicht verurteilt, wir werden aber gerichtet für unseren Werken und Taten. Und es ist enorm wichtig, dass wir uns bewusst auf einem Altar, das Gott uns gegeben hat, als lebendiges Opfer. Wer ist dieser Altar? Es ist Jesus. Wir legen uns drauf und wir folgen dem Meister. Es ist enorm wichtig, dein Leben gehört dir nicht mehr. Egal wie christlich du bist oder christlich warst, dein Leben gehört Jesus. Er hat den Preis bezahlt. Und wenn wir als Christen ein lebendiges Opfer bringen, Dankbarkeit, Gaben beanspruchen, in diesen Salbungen, die er uns gegeben hat, laufen und wirken, dann werden wir das Reich Gottes mitbauen. Und wie werden wir bauen? Nehmen wir Mörtel und Steine und Holz und Stroh? Nein, wir bauen das Reich Gottes durch das Evangelium. Indem wir das Evangelium sind mit Christus und es leben, sprechen, beten, singen, tun, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, bauen wir das Reich Gottes. Wo ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist inwendig in dir. Und das Reich wird immer größer, immer stärker. Der Mut wird stärker. Kühnheit wird stärker, die Salbung wird größer. Die Dinge, die Gott dir anvertraut, Verantwortung für andere Menschen zum Beispiel, etwas, was ganz, ganz selten zu sehen ist in christlichen Gemeinschaften. Wir haben sowieso ein menschliches Problem mit Unterordnung und Eingliederung, aber wenn wir Christen sind, sind wir eingegliedert, verwoben in der Wurzel. Die Wurzel ist Jesus Christus. Und so wachsen wir mit Christus und bringen Frucht. Und das wünsche ich euch heute Nachmittag. Wenn Es Zeit braucht dafür, und das ist der Inhalt von diesem Referat heute. Es wird Zeit brauchen, bis etwas abgebaut in uns, in mir und in euch, bis es abgebaut wird. Aber je schneller und tiefer das geht, je mehr wirst du sehen, wie Gott Zeichen und Wunder durch dein Leben vollbringt. Es ist, weil wir selber nicht auf dem Altar legen oder hingelegt haben. Nicht bereit sind, ein lebendiges Opfer zu haben. Jemand hat einmal zu mir gesagt vor Jahren, dann habe ich keinen Spaß mehr als Kind Gottes, wenn ich ein Christ bin. Und er hat gesagt, Junge, das war ein junger Mann. Er hat gesagt, Junge, du hast noch gar nichts verstanden. Du bist erstens egoistisch und hast noch nicht das Werk Gottes für dein Leben verstanden. Er hat was Bestimmtes für dich für die Ewigkeit. Und ich wiederhole das, was ich in der letzten Zeit öfters mal gesagt habe. Wenn wir zu Jesus kommen, ob durch die Entrückung oder wenn wir vorher sterben oder was auch immer passiert mit uns, es kann nur zwei Dinge sein, sterben oder entrückt werden, dann werden wir für unseren Werken und Taten vor dem Herrn zusätzlich gekrönt. Letztes Wochenende war ich in einer Gemeinde, übers Wochenende, und in dieser Gemeinde ist eine sehr, sagen wir mal, eifrige Gemeinde gewesen. Viele junge Menschen, vermischt mit Ältere. Also das war schön zu sehen. Aber was sie nicht tun konnten, und das möchte ich euch sehr empfehlen, zuhören, wenn Gott redet. Durch die Predigt, durch Gebet, durch die Anbetung, ob sie gut ist oder schlecht ist. Lerne zuzuhören, was Gott zu dir sagt. Du bist ein Kind Gottes und gehörst ihm. Er ist in deiner Hand. Niemand soll dich aus meiner und meines Vaters Hand reißen, weil er dich liebt und schützt und versorgt und heilt und den Weg weist, den du gehen sollst und vieles mehr. Kind Gottes, es ist Zeit, wegzuschauen von uns selbst, dass wir so viele Probleme haben, hier und dort und überall, und auf Jesus schauen. Ich wiederhole das Thema, ich weiß nicht wie viele Jahre, 30, 40 Jahre habe ich dieses Thema in mir. Es ist ein Thema. In 2. Petrus Kapitel 1, Vers 3. Alles, was zum Leben und einen göttlichen Wandel erforderlich ist, nötig ist, also zum Leben als Mensch und zu leben ein geistliches Leben erforderlich ist, ist dir gegeben worden durch den Heiligen Geist, als ihr euch bekehrt habt. Das heißt, als ihr wiedergeboren werden durch den Heiligen Geist. Alles heißt alles. Und wenn du dich leer fühlst, verlassen fühlst, das kommt aus deiner Seele. Das kommt nicht aus deinem Geist. Christen leben im Geist und die Seele ordnet sich den Geist unter. Es ist enorm wichtig, dass wir das kapieren und versuchen zu leben miteinander. Ich möchte auf die Einladung eingehen. Ich habe es heute Morgen, gestern und vorgestern nochmal durchgelesen. Ich muss sagen, das hier, das Blättchen, das ihr alle bekommen habt im Internet, das wäre eigentlich ein ganzes Seminar wert. Ich möchte jetzt in Jakobus 5, 13 bis 16 etwas vorlesen. Leidet jemand unter euch? Wir leiden. Und wir leiden mächtig. Aber Gott hat eine Lösung, ein Wort. Bete. Nicht geh ins Krankenhaus, nicht auf den OP-Tisch, nicht zum Seelsorger sowieso und Seelsorger sowieso. In erster Linie bete. Kinder Gottes, wir haben eine unvorstellbare Gnade von Gott bekommen. Sie hat uns durchdringt, dass Gott gnädig, barmherzig und von großer Güte ist mit dir. Ob du Probleme hast hier oder dort oder in der Vergangenheit, ist wurscht egal. Jetzt bist du da und dein Gott ist da in all seiner Herrlichkeit und Möglichkeiten. Er ist hier. Er ist nicht irgendwo, aber noch mehr als das, er wohnt in dir, in deinem Geist. Und wenn wir beten, kommuniziert unser Geist mit seinem Geist und wir werden eins. Und das wird vor dem Vater in Vollkommenheit, das ist alles in der Bibel, glaub mir. Also, leidet jemand unter euch, der bete. Dein Geist und Gottes Geist kommt zusammen aufgrund der Wahrheit im Worte Gottes. Gott hat versprochen, dass der Heilige Geist uns leiten wird in aller Wahrheit. Und wenn du zu dem Punkt kommst in deinem Wesen Geist, bist du wahrhaftig. In deiner Seele wahrscheinlich noch nicht. Aber das ist das Ziel, so werden zu wie Christus. Das größte Wunder, das ich erfahren werde, ist, wenn Jesus mich empfängt bei der Entrückung oder wenn er wiederkommt und ich aus dem Grab rauskomme, werde ich verwandelt in einem Nu, in seinem Ebenbild. Wir werden Christus so ähnlich. Wir sind nur hier im Geist ähnlich, leider. Aber es sollte in unserer Seele hier auf Erden, in unserem Verstand, Wille und Gefühl hochströmen, bis hin in unserem Körper. Das ist das Gebet, das ich heute, worüber ich lehre. Ich habe es selber nicht gewusst und ich habe es noch nie eine Predigt darüber gehört, die ganzen 50 Jahre des Christseins. Ich hätte andere Männer Gottes zuhören sollen oder sonst was. Aber bete einfach, sagt Jakobus. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Du sollst nicht weinen an diesem Punkt mit den Weinenden. Es gibt Barmherzigkeitsdienst und wir können es wählen, entweder zu heulen oder nochmal zu heulen oder nochmal zu heulen, Tag und Nacht, oder wir sind guten Mutes. Warum sagt der Jakobus das mitten in diesem Anliegen, dass Gebet freigesetzt wird? Wenn du nicht den Punkt erreichst, ich auch nicht, wenn dich diesen Punkt guten Mutes, heißt, sei stark in dem Herrn, der Macht seine Stärke, was ist diese Stärke? Freude am Herrn. Die Freude im Herrn ist eure Stärke. Wenn ihr eure Freude verliert, dann werdet ihr nackt und bloß dastehen. Ihr kommt nicht weiter. Wenn ihr leidet, werdet ihr wahrscheinlich vergessen, was Freude heißt. Aber Jakobus bringt die zwei Dinge zusammen. Wenn einer von euch leidet und der andere freut sich, was soll damit geschehen? Aber zwischen den zwei Polen sind zwei Menschen, jemand, der leidet und jemand, der freut sich. Die sollen zusammenkommen. Und der eine lehrt über Leid und der andere lehrt über Freude. Und so werden sie länger leben. Hast du ein Verständnis für die Leidenden? Hast du ein Verständnis für die Fröhlichen? Es gibt manche Christen, die hassen es wie die Pest, wenn die Christen rumtanzen. Und Christen gehen hin und sehen einen Haufen Leid. Und da wird nur negativ gedacht und gesprochen und so weiter. Es gibt beides auf diesem Planet. Freud und Leid. Aber wenn wir beten füreinander, werden wir Liebe und Verständnis für denen, der leidet und für denen, die fröhlich sind. Kannst du mit jemandem beten, wenn du ein ganz armer Mensch bist? Nein, das wirst du nicht tun. Du weigerst dich mit Händen und Füßen. Wenn du gut drauf bist, dann gehst du hin. Aber nicht geleitet vom Heiligen Geist manchmal. Aber du sollst lernen hinzugehen, wenn du fröhlich bist, zu jemandem, der leidet. Beides ist auf dieser Erde. Im Himmel ist es ganz anders. Was haben wir im Himmel? Christi Wesen. Hat Christus gelitten auf Erden? Ja. War er fröhlich? Ja. Hat er Psalmen gesungen? Ja. Hat er gebetet? Ja. Er hat alles durchgemacht, was wir durchmachen. Aber jetzt ist er in Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit ist uns gegeben durch seinen Namen. Also der Name Jesu ist sozusagen das Schwert. Das Wort ist das Wort des Geistes. Und so haben wir das, was Jesus hat. Und Jakobus erinnert die Gemeinden in Kleinasien, Dann singe Psalmen. Die hatten nur die Psalmen von David und Co. und Mose und Miriam und wie die alle hießen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen Jesus. Und hört zu, das Gebet des Glaubens, nicht ich hoffe oder ich weiß nicht, von beiden Parteien muss hier im Gange sein. Muss eingeschalten. Überlasse die Heilung Gott, aber du betest. Das ist deine Aufgabe. Mach den Mund auf, mach dein Wesen auf, geht fröhlich hin und salbe die Person im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Leg die Hände auf den Kranken, aber zuerst salben. Und zwar hier oben, weil das Problem ist meistens hier oben. Im Denken. Es ist enorm wichtig, dass wir das beginnen. Und zwar alle. Ich bin oft in Veranstaltungen, wo Menschen, ich habe aufgefordert, dass wir füreinander lieben und indem wir dienen füreinander und so weiter. Und viele sind sitzen geblieben und haben sich gelabt in ihrem Selbstmitleid und ich kann nicht und ich kann nicht und das kann nicht und ich weiß nicht. Wer hat das Zepter in der Hand? Du oder Gott? Du oder Gott? Gott. Er hat dich in seiner Hand. Und wo du hingehst, geht er mit und er tut die Arbeit. Und da freue ich mich. Es macht mal das Leben weiter. Manchmal, und sehr oft so, ist die Heilung seelisch, körperlich, geistlich ein Prozess. Und die Person darf mehrmals gesalbt sein. Mehrmals zum Wort Gottes geführt werden und das Wort Gottes zu zitieren. Es ist enorm wichtig, dass ihr Bibelstellen selber aussucht und den Herrn glaubt. Und das soll euer Frühstück, Mittagessen und Abendessen sein. Und wenn ihr nachts aufsteht, auch dein Kaffee. Es ist enorm wichtig, dass wir ein biblisches Verständnis für Beten haben. Wir denken, wir beten nur, wir sprechen Mut zu und all diese Dinge. Alles gut, aber bringt nichts. Es war nur ein bisschen Aktivismus, ein gut gemeint, aber das, wovon ich jetzt rede, indem du dich vereinigst mit dieser Person in seiner Not oder seiner Freude, seid ihr eins im Geist. In Johannesbrief, Kapitel 2, dass im Kapitel 1 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugenden. Ein paar Verse weiter heißt es, dass wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, hör gut zu, wenn du im Licht wandelst, mit allen, das ist das lebendige Opfer auf dem Altar, mit allen Mut und Konsequenzen, ich will Licht und Salz auf dieser Welt sein. Im Himmel bist du in der Herrlichkeit, das brauchst du nicht. Aber hier sind wir, haben nicht Schürze an und so weiter, sondern wir gehen hin mit der Liebe Gottes. Was sagt die Bibelstelle an dieser Stelle? Dann wandeln wir in Licht und haben Gemeinschaft miteinander. Bist du in der Lage, heute Nachmittag Gemeinschaft mit jemandem zu haben? Oder willst du über Probleme reden oder gar nicht reden? Oder willst du dich verstecken? Was ich jetzt sage, ist enorm wichtig durch eine kleine Bibelstelle, dass sie über ihn beten und salben mit Öl in dem Namen des Herrn und das Gebet des Glaubens wird den Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten, nicht du. Also wir sind nicht in Amerika oder sonst wo, wo die Person befohlen wird, von einem Menschen aufzustehen, dass er wandelt. Der Herr richtet dich auf. Und das ist ein ganz interessantes Wort. Das Wort aufrichten im Griechischen und im Hebräischen heißt es Leib, Seele und Geist. Das Wort, das hier gebraucht wird im Urtext. Leib, Seele und Geist sollen wir alle aufgerichtet werden. Und es gibt harte Zeiten, solange wir auf diesem Planeten sind. Leib, Seele und Geist. Manche von uns leiden körperlich seit Jahrzehnten, psychisch seit 20, 30, 40 Jahren oder sonst etwas. Und manche müssen uns geistlich angespornt werden. Wir müssen Unterordnungen und gleich in die Gemeinschaft der Heiligen sich hingeben. Es ist enorm wichtig, dass wir aus diesem eremitischen Leben rauskommen. Und hier spricht davon, dass wenn wir das tun, dann sind wir die Gemeinschaft der Heiligen. Wir haben unter uns die Freude, bei Christen zu sein. Und ich kenne so viele, die jammern über die Christen links und rechts. Und die Christen sind das und das und das. Und dann sind sie auch so das und das und das. Aber du bist nicht besser, wenn du so redest. Wenn wir übereinander positiv reden und denken und dienen, dann wird diese Güte Gottes, die in uns ist, in unserem Geist, aber in deinem Geist ist alles sicher. Und wenn du betest im Geist, zu deinem Geist wird es rausfließen aus deinem Mund und deinen Händen. Da ist keine Power in dem Öl. Warum sollen wir einander salben mit dem Öl übrigens? Im Alten Testament wurde jemand gesalbt, dass etwas übertragen wird. Das heißt ein Amt oder Autorität oder eine Fähigkeit, zum Beispiel bei dem Bau des Tempels, bei Waffen machen oder Pferde trainieren und so weiter und so weiter. Und die wurden gesalbt mit Öl von Menschen. Von Gott wurden sie gesalbt für die Aufgabe durch den Heiligen Geist. Und der Prophet hat meistens diese Aufgabe ausgeübt. Ein Höherer muss den Unteren wirklich gnädig entgegenkommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Bekennt also einander diese Sünden und betet füreinander, dass sie gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Was ist ein gerechtes Gebet? Ein Gebet, das aus Christi Gerechtigkeit kommt. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit in der Welt. In dir ist das nicht drin, von dir aus. Erst wenn Christus den Raum deines Wesens eingenommen hat. Und das ist mein Gebet, das wir füreinander beten. Ich möchte, dass ihr zur ersten Seite auf euren Unterlagen geht. Wir wollen kurz aus dem Referat ein paar Geheimnisse geben. Also wer bittet, der empfängt. Und da steht die Bibelstelle, da habe ich vorhin gelesen, Matthäus 7, 7 bis 12, also wir sollen bitten. Und das einfache Prinzip des Ganzen ist, weil wir nicht bitten und beharrlich sind im Bitten, bekommen wir nicht. Das geht Hand in Hand. Ich sage es nochmals, wir bitten nicht in Beharrlichkeit, also Ausdauer. Und das finden wir oft in der Bibel. Ich habe die Situation mit dem Epileptiker und dem Vater und so weiter. Und das hat dort gefehlt. Er hat überall bei Menschen Hilfe gesucht. Nun, ich komme aus einem Kinderheim, wo ein Teil des Kinderheimes voller Epileptiker waren. Und wir kleine Kinder in dieser Zeit haben extrem Angst davor gehabt. Wenn ein Epileptiker geschäumt hat vor dem Mund und gewalttätig wurde oder geschrien haben, sind wir gelaufen wie der Wind, das Kinder. Und ein Epileptiker fürchtet kein Böse. Das ist eine ganz wichtige Sache, was hier abgegangen ist bei Jesus. Und Jesus ist nicht, er hat keine Furcht, keine Angst in sich. Er war ein Mensch wie wir, aber er hat nicht gesündigt. Angst ist Sünde. Angst ist Sünde. Genauso wie das und das und jenes Sünde sind. Angst ist Sünde. Die erste Frage, die ich an euch habe, an mich auch, ist Gebet bzw. Bitten so schwer? Warum erfahren einige Menschen Gebetserhörung und andere nicht? Wer hat heute eine Gebetserhörung erlebt? 2,5 Hände. Gut. Warum habt ihr nicht gebetet um ein Wunder oder Gebetserhörung? Das überlassen wir euch. Aber ihr seht, dass die 99,9% aller wiedergeborenen Christen beten nicht, wie die Bibel betet. Wenn wir die Bibel beten würden, würden wir staunen, wie Gott uns führt. Wir würden wirklich aufwachen. Es ist enorm wichtig, Jetzt lese ich nochmal und ich bitte, dass ihr versucht, neutral zuzuhören und nicht gegen mich kämpfen, weil ich das sage. Das ist alles biblisch, was ich euch gebe. Genau an dieser Frage scheiden viele Christen und hören auf zu beten, zum Beispiel für ihre Heilung, Versorgung, Bekehrung und vieles mehr. Wenn wir nicht beharrlich werden. Jesus hat mehrere weggeschickt, zum Beispiel, dass sie nicht mit ihm gehen sollen. Sie sollen das, was sie gehört haben, annehmen und evangelisieren oder weggehen und leben vor anderen. Das ist enorm wichtig. Wann war das letzte Mal, dass du jemand zu Jesus geführt hast? Wann war das letzte Mal, dass du für eine Ungläubige gebetet hast? Wann war das letzte Mal, dass du jemand Geld gegeben hast, der keines hat? Wann war das letzte Mal, dass du deinen vollen Zehnten in eine lokale Gemeinde gebracht hast? Weißt du, es sind Prinzipien der Heiligen Schrift, die ich sage. Wenn wir etwas einfach tun, weil die anderen es tun, dann tun wir es nicht von Herzen. Deswegen sagt Gottes Wort, ein fröhlicher Geber will geben. Das heißt, jemand, der wirklich an Jesus Aussagen und Lehre wie angebunden ist. Nun, ich bleibe aber bei diesem Ausdauerpunkt. Das seht ihr auch in den Unterlagen. Punkt 2. Was ist Ausdauer? Soweit bekannt ist, fehlt den Menschen, den meisten Menschen, in dem, was ich gelesen habe, in Konkurrenz, ob Christen oder Nicht-Christen, die Fähigkeit, in Zeiten der Not durchzuhalten. Zum Beispiel eine Infektion hast du, zum Beispiel hatte ich hier vor mehreren Jahren eine Infektion verursacht durch einen Orthopäde. Er hat eine dreckige Nadel genommen und mein Arm sollte amputiert werden. Und das war angstmachend, aber Sonja und ich haben gebetet. Wir haben wirklich mächtig gebetet. Aber die Anfechtungen in dem Krankenhaus, wo ich war, und 8 Tage musste ich drin bleiben, er hat 3 Operationen und jedes Mal hat der Chirurg zu mir gesagt, wir wissen nicht, ob Sie rauskommen mit 2 Armen. Das war die Aussage eines Mediziners. Und das hat mir Angst gemacht und das habe ich unter der Narkose auch ausgelebt. Ich war sehr unruhig scheinbar unter der Narkose und da haben sie viel Narkose gegeben, dass ich ruhig werde. Ich habe geglaubt, dass Gott das Eiter, das bis zu den Händen von hier bis hier und hätte hier laufen können zum Herz, dass es nicht geschehen ist. Und es ist enorm wichtig, dass wir Ausdauer haben. Und Sonja hat damals eine E-Mail rausgeschickt, dass viel mehr beten, aber die Resonanz war sehr schwach. Ist egal. Auf jeden Fall hat er unser Schrei, unser Ausdauergebet erhört. Wenn wir in Zeiten des Aufgebens sind, du gibst auf, weil du müde bist. Du gibst auf, weil du verärgert bist wegen. Du gibst auf, weil du keinen Sinn siehst, wieder beten, weil Gott hat nicht geantwortet. Du gibst auf, weil du einfach nicht gelernt hast, das ist eigentlich der Hauptpunkt, zu warten, bis Gott die Zeit in seiner Hand hat. Aber die Bibel sagt, ehe sie rufen, will ich antworten. Ehe sie rufen, will ich antworten. Bittet und es wird euch gegeben werden. Es ist enorm wichtig, dass man diese Bibelstellen, das Wort Gottes, heilt. Wozu es gesandt wurde, wird es erfüllen, wird erfüllt. Es ist enorm wichtig, dass du Bibelstellen nimmst und die proklamierst immer weiter und immer weiter. Und das ist etwas, was wir, ich sage euch ganz persönlich, was wir jetzt praktizieren, wenn wir unsere Gebetszeiten haben, dann beten wir nur über Gottes Größe, nicht über das Problem, nicht über die Resultaten von Menschen oder von Krankheiten oder sonst etwas, gar nichts. Das Problem ist schon besiegt. Was fehlt, ist der Glaube in mir, beziehungsweise Ausdauer, Gott wird das tun, ehe ich rufe. Aber ich muss rufen. Ich muss dran halten. Der Punkt 3. Welchen Sinn hat Ausdauer im Gebet? Die Bibelstelle habe ich euch schon zum Teil gelesen, aber ich lese die ersten 2 Verse. Matthäus 7, 7, 8. Bittet, so wird euch gegeben. Das ist die Art des Gebetens. Nicht jammern, nicht klagen, nicht irgendwelche Geschichten vorerzählen. Es gibt ein Bitten und ein Suchen werden wir finden. Wo werden wir es finden? In der Bibel, in der Gegenwart Gottes, in der Stille. Also wir schreien nicht zu Gott, als ob wir gerade ein Schwert ins Herz direkt bekommen haben, sondern wir sind still und warten auf den Herrn. Dann gibt es ein Anklopfen. Der Anklopfen dient dazu, dass eine Tür geöffnet wird, das haben wir vorhin angesprochen. Diese Tür heißt, ich komme, um mein Werk zu tun in deinem Leben. Gott hat einen Auftrag, dich zu heilen, dich zu versorgen, dich zu bewahren. Und er hat seinen Engeln befohlen, dich zu behüten auf allen deinen Wegen. Die Engel können nicht heilen, die sind nicht kreativ, aber Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist sind kreativ. Und der Unterschied muss erkannt werden. Es heißt wörtlich, ich habe im Duden nachgeschaut, es heißt, dass wer bittet, empfängt, wer sucht, der findet und wer anklopft. Und das heißt im Urtext, in Griechisch und Hebräisch, man bittet unaufhörlich, man sucht unaufhörlich und man klopft unaufhörlich an. So bedeutet diese Bibelstelle. Was heißt unaufhörlich sein? Immer, was ich bei leider viele freie Gemeindenmitgliedern erlebt habe oder Menschen, die die Bibel nicht studiert haben oder wirklich unterwiesen wird in der Heiligen Schrift, ist enorm wichtig, dass wir nicht rumplappern. Denn wir können unser Problem, siehe Krankheit, siehe Not und was auch immer, zu einem Götzen machen. Und je mehr Menschen, die davon wissen, je sicherer ich mich fühle durch die Gebete der Christen. Wir sind allein in Jesus Christus. Und wenn die Menschen wirklich zu Jesus gehen, sowohl die Beter als auch der Hilfesuchende, das heißt in ihm selbst und nicht das Beten überlassen anderen, sondern ich bete unaufhörlich, ich danke unaufhörlich, ich suche und klopfe unaufhörlich. Warum geben so viele Leute auf, wenn es zu einem unaufhörlichen Gebet kommt? Unglaube? Resignation, keine Geduld, keine Lösung, Zweifel an Gottes Liebe. Also alles, was sie sagt, ist gar nicht so schlecht. Es eigentlich passt dazu. Es ist, weil wir Gott nicht vertrauen. Es ist ganz einfach. Wir hören auf, weil er keine Antwort gegeben hat. Innerhalb unseres Zeitraumes. Ich brauche ich jetzt und ich brauche ich jetzt. Und wir haben die charismatischen Bücher alle gelesen. Ich habe gebetet und vor der Tür war das Essen und dann in dem Postkasten war auch das Geld. Und dann hat der Arzt mir den Kundentermin gegeben und plötzlich war es da. Und so haben wir entwickelt, dass unser Gott, was ist er dann? McDonald's. Sofort. Alles muss sofort kommen. Wie in aller Welt wirst du reifen als Mann und Frau Gottes, wenn du ein Instant-Gebet erhörst. Es gibt ganz selten solche Gebete. Jesus war der Einzige, der Instant-Gebete bekommen hat. Ich habe die Geschichte nochmals von Joshua. Das war das erste Mal, dass ein Mensch in die Schöpfung Gottes einsteigen sollte und die Sonne gebieten soll, still zu stehen, bis er den Kampf gegen Ai, also gegen die Stadt oder Volk von Ai, heißt das. Wir müssen verstehen, was geht in uns ab, wenn wir ungeduldig sind und narrisch sind und jemand ist krank und ging mit Blaulicht ins Krankenhaus und das muss gemacht werden. Die Ärzte wissen auch nicht, was sie machen. Und das sind Menschen, die, wie wir, die machen Fehler, aber die tun eine gute Arbeit, aber können nicht heilen. Niemals heilen. Die Heilung kommt von Gott. Das ist enorm wichtig. Die Frage ist, wenn du unterbrichst dein Gebet für so etwas, das du weißt genau, es kommt nicht instant, es kommt nicht sofort. Und du sagst, dann bete ich nimmer. dann sagst du zu Gott, ich behandle dich wie jeder andere Mensch, dann suche ich meine Hilfe woanders. Das ist der springende Punkt. Wenn wir die Sache selbst in die Hand nehmen, dann gehen wir weg von Gott, um das tun zu können. Dann vertrauen wir, das Wort Vertrauen ist das Entscheidende. Wir denken, wir handeln, weil Gott es nicht gemacht hat. Dann gehe ich auf der Suche nach dem Prediger, der den Heilungsdienst hat oder was auch immer. Dadurch entsteht Glauben der Berge, deine Not, dein Anliegen wird versetzt. Du wirst einen Glauben erleben, der empfängt. Glaube versetzt Berge. Dein Anliegen, deine Not versetzt kein Berg, sondern nur Gott. Ist Gott immer da, wenn du betest? Ja. Aber er hat einen Zeitplan, und das haben wir ganz heftig erleben müssen. Ein Zeitplan für alles. Und wenn er nicht kommt innerhalb deines Zeitplanes, was auch immer das ist, dann musst du weiterhin warten. Dann hat er was anderes zu dir zu sagen. So, wenn wir das tun nach Matthäus 7, Vers 7 und 8, dann heißt es, dein Glaube, nicht Gottes Glaube, dein Glaube hat sich einigt mit Gottes Glaube, und dein Berg wird versetzt, Not oder Anliegen. Zweitens, dein Glaube hast du erlebt, indem du den Glauben empfangen hast. Also wir haben es oft erlebt, wir haben begonnen zu beten, ich empfange im Glauben. Und das sind meine Gefühle nicht gemeint, das ist nicht die Uhr vom Arzt, das ist nicht alles, was im Computer ist, sondern das ist Vertrauen, Gott macht es zu seiner Zeit. Denn in der Zwischenzeit will er deine Seele bearbeiten. Ausdauer ist nicht der geistliche Segen, sondern ein charakterlicher Segen. Aushalten befähigt uns, geistliche Dinge zu gehorchen und nachzufolgen. Wo der Geist des Herrn ist, sollen wir hingehen. Nun, unsere Seele bühlt ganz mächtig, dass wir das Ding selbst in die Hand nehmen. Da gehen wir irgendwann zu bestimmten Personen, die eine andere Methode der Medizin ansehen und all diese Dinge. Aber Gott sagt, du wirst finden, wenn du suchst. Du wirst erleben, wie die Tür aufgeht, wenn du weitergehst. Solche Gebete sind Ausdauergebete. Und die werden Zeichen und Wunder freisetzen. Das strebe ich mehr und mehr an. Es geht nicht um die Krankheit in meinem Körper. Und glaub mir, es geht meinem Körper nicht gut. Und einige von euch auch nicht. Manchmal geht es nicht richtig hier oben. Aber Gott, der gut ist, ist in mir. Und ich übergebe es ihm. Den Zeitpunkt. Nun ist enorm wichtig, bitten und suchen und anklopfen können Folgendes bedeuten: etwas erbeten und handeln, indem du beständig bist und Ausdauer beweisen, nicht aufgeben. So, ich sage es nochmals, ihr seht es in euren Unterlagen. Etwas erbeten und danach handeln, indem du beständig bist und Ausdauer beweisen, nicht aufgeben. Ich habe in vielen Dingen aufgegeben, weil meine Seele verletzt war, weil ich keinen Ausweg damals gesehen habe. Und je mehr ich hineingehe in die Gegenwart Gottes und mit meiner Frau bete, dass irgendwas uns fehlt, das ist das Ausharren. Und einige sind hier, sitzen da auf heißen Kohlen und warten auf mein Amen. Das weiß ich. Aber mein Amen ist nicht Gottes Amen. Nur ist enorm wichtig, dass du es alles erwartest von Gott. Er ist das Zentrum deines Lebens. Nicht allein dein Retter, das Zentrum. Er will, dass du dein Leib als lebendiges Opfer darbringst. Und dann schneidet er nochmals. Als ob es nicht genug wäre, Herr, sagen wir. Punkt 4. Weitere Ausdauer Dauergebete, die ich in der Schrift, aber es gibt viel mehr als nur die zwei, die ich jetzt angehe, Lukas 11, 8 und Lukas 18, 6 bis 8. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er es doch wegen seines unverschämtes Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. So, erstens, es geht hier um Beziehung. Es geht nicht um Frechsein oder Fordern oder all diese Dinge, die ich in Gebetszeiten höre. Ich fordere von dir. Wir brauchen nicht fordern. Wir gehen hin und nehmen, was uns zusteht. Und manchmal, und es geht darum, dieser Mann blieb, weil der Ausdauer, den er aufbringen musste, war lang, groß. Das war mitten in der Nacht. Jemand ist zu dir gekommen, Friedegard, und will dein gutes Essen haben in der Mitternacht. Machst du die Tür auf? Nee, nie und nimmer. Und das will Gott sagen. Gott ist dein Freund und er will etwas von dir mitten in der Nacht. Und du sagst, Herr, ich möchte schnarchen, ich möchte nichts mehr hören von dir. Ich. Und Gott sagt, ich bleibe dran, bis du zu mir kommst. Und dieses Gleichnis könnt ihr umdrehen. Gott will auch was von dir haben. Zeit. Er will dein Lob. Er will wissen, was du denkst, obwohl er schon das weiß. Und du sagst, lass mich in Ruhe. Ich habe nichts zu geben. Gott spricht nie zu mir. Das ist eine Lüge aus der Hölle. Der lebendige Gott redet in dir Tag ein, Tag aus. Das ist enorm wichtig. Das Zweite, da sprach er, der Herr hört, was der ungerechte Richter, das wurde zitiert in unserer Gruppe vorhin, sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten? Für was sind wir auserwählt? Das wissen die meisten Christen nicht. Zu was sind wir auserwählt worden? Kinder Gottes zu sein, das ist ganz einfach. Das ist unsere Bestimmung. Erde, Welt, Grund gelegt ward. Kinder Gottes zu sein. Das heißt, wir sind heilig, wir sind rein, aber es fehlt uns noch. Es fehlt uns etwas als Erwählte. Und der, der uns erwählt hat, hat das, was mir fehlt. Und das ist Gott. Gott hat das, was dir und mir fehlt. Die zu ihm Tag und Nacht rufen, sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Fragezeichen. Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. So, hier kommt etwas, Gott verkürzt die Wartezeit, weil du bewiesen hast, du hast Ausdauer und ich gehe nicht, bis du es mir gibst. Und dann sagt Gott, ich habe Erbarmen mit diesem. Und ich gebe es ihm jetzt. Es ist wichtig, dass wir Gottes Charakter in Bezug auf Versorgung ganz besonders hier haben. Sei es geben, sei es empfangen, sei es verteilen an anderen, sei es leben, egal wie. Gottes Charakter ist in der Sache drin. Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze, denn wenn der Menschensohn, jetzt kommt das, eigentlich das Zentrum, wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Und das ist der Grund, warum Gott uns jetzt schult, weil unser Glauben hat einen ganz niedrigen Pegel. Die Gemeinde Jesu hat einen ganz niedrigen Pegel. Weltweit. Es gibt eine oder zwei, die eine Million erreichen, aber die Mehrzahl, 99% aller Christen, mir, mich, meine und sonst keiner. Wir wandeln mit dem Herrn, wir lassen uns reinigen durch das Blut Jesu, wir reden in Sprachen, wir geben unseren Zehnten, wir geben unser Opfer, wir geben unsere Liebe. Aber was spricht hier, wenn der Menschensohn kommen wird? Das heißt, wie du heute lebst, spielt eine Rolle, wenn Jesus wiederkommt. Wenn du diesen Glauben nicht heute ausgeübt hast, Gott wird es von dir fordern an den Tag seines Wiederkommens. Was hast du mit dem damals, mit diesem Weckli da, mit Marmelade drauf und Käse, Was hast du damit gemacht? Du hast selber gegessen und nicht weitergegeben. Sind wir Geber? Sind wir schonungslos Geber? Oder behalten wir? Das Ausdauerprinzip, Punkt 5, Gott liebt es, seinen Kindern gute Gaben zu geben. Matthäus 7, 9 bis 11, wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn oder Kind, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete, oder wenn er ihn bittet um Fische, Schlange gibt, wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, und so weiter. Dazu habe ich vorhin was gesagt, und jetzt möchte ich kurz ergänzen, zwei Punkte. Um empfangen zu können, muss unsere Beziehung zu Gott wie die Beziehung zu eines Kindes zum Vater sein. Wenn du von Gott fordern wirst, dann gehst du hin mit der Peitsche und sage, ich fordere von dir, Gott. Papa, ich fordere von dir. Mama, ich fordere von dir. Wir kennen eine ganz liebe Schwester im Ausland und ich war da an dem Tag, als das geschah, und ich war schockiert von A bis Z. Eine hochgeistliche, prophetisch begabte Dienerin Jesu. Die Dame ist in meinem Alter jetzt und so weiter, hat drei Söhne und der Mann ist natürlich im Ruhestand. Und ich habe erlebt, wie die Kinder und Enkelkinder, und sie, wir waren zusammen mit ihrem Mann, zusammen, und die Tränen flossen ihr Gesicht runter. Da kamen die Kinder rein, ich sage es, wie es ist, und forderte von ihr, aufzustehen und Mann, Vater und Mutter und drei kleine Kinder an der Strippe ein Essen zu machen. Und ich guckte da, ich dachte, ich bin falsch im Film. Und sie hat es gemacht. Nur hat sie eines gesagt, ich habe jetzt einen Gast. Und dann sagte der Vater vor den Kindern, aber wir haben Hunger. Und wir haben nichts zu Hause. Die haben ganz gewiss zu Hause was. Aber die Arroganz. Und wenn wir zu Gott gehen, in welcher Haltung gehen wir zu Gott? Du hast zu machen. Wie redest du mit Gott? Wie redest du mit Christen? Wie du mit Christen oder Menschen redest, redest du zu Gott? Es ist enorm wichtig. Wir haben kein Recht, etwas zu fordern, denn wir haben alles nach 2. Petrus 1, Vers 3. Um empfangen zu können, muss unsere Beziehung zu Gott in Beziehung eines Kindes sein. Bist du ein Kind, wenn du zu Gott gehst? Du kannst nicht von Gott fordern, deine Gesundheit. Durch Fasten, durch Proklamieren, was im Wort Gottes geht. Du verhältst dich wie ein Kind, nicht kindisch. Wenn du kindisch bist, bist du ein Jammerlappen. Wenn du kindlich bist, bist du ein Kind des allmächtigen Gottes. Und die Jahre, die ich kindisch war, gingen zu lange bei mir, bis ich begriffen habe. Wenn wir die Haltung und den Glauben haben, dass Gott Vater uns einen Stein oder Schlange anbietet, anstatt Brot und Fisch geben will, dann haben wir eine mangelhafte Beziehung und ein falsches Bild von ihm. Um empfangen zu können, muss unsere Beziehung zu Gott wie die Beziehung eines Kindes zum Vater sein. Ein Kind gibt niemals auf. Kennst du Gottes Herz? Das Herz Gottes ist einfach Vaterschaft. Von A bis Z. Egal wie alt oder jung wir sind. Gott ist Vater. Epheser sagt in Kapitel 4, ich beuge meine Knie vor dem Vater aller Vaterschaft. Aller Vaterschaft. Niemand ist wie Gott. Ein Kind bleibt dran, bis es endlich bekommt, was es will. Nun, ich spreche nicht, dass wir fordern von Gott in dem Punkt, aber gute Eltern geben ihren Kindern gute Gaben. Und in Matthäus 6, 21, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, wie werden wir essen. Ihr habt immer gedacht, wie ich auch, es geht um die Sache. Ich brauche so und so viel für die Miete, ich brauche so und so viel für die Unterhaltung des Autos, ich brauche so und so viel für das und das und das. Und da habe ich Gott zu einem Geschäftsmann gemacht. Und manche Christen, und ich bitte um Vergebung hier, da war ich kein Vorbild. Mein Gott gibt mir, wie er will und nicht wie ich denke, es kommt oder kommen soll. Wenn wir bitten, geht es um unseren Charakter. Und manche haben es in Hülle und Fülle und geben es nicht, aber das ist ein anderes Thema. Das wäre ein Thema für ein Wochenende. Die Mehrzahl kommen, wir brauchen. Ich will, ich brauche. Und es geht darum, dass wir einen heiligen Vater haben, einen heiligen Erlöser. Und unser Zugang zu ihm ist gewährt, aber nur durch sein Blut. Haben wir eine Veränderung in unserem Charakter erlebt? Ich meine das ernst. Wenn es dazu kommt, dass wir beten für jemanden, der krank ist. Die Geschwister aus dem Schwarzwald haben mir mitgeteilt, jemand, den Sonja und ich sehr gut kennen, ist schwerst krank, liegt im Krankenhaus hier und dort und so weiter. Und Gott sagte zu mir, du gehst da nicht hin. Aber was machen wir und Sonja und die Geschwister aus dem Schwarzwald? Sie bleiben ohne Aufhören für diesen Mann zu beten. Hast du Geheimnisse in deinem Leben? Hast du jemals dein Herz mitgeteilt, nicht deine Sünden? Deine Sünden gehören am Kreuz und nicht in meinem Gedächtnis oder Erinnerungsvermögen. Meine Sünden geht zu euch gar nichts an. Und ihr würdet merken, ob ich in Sünde lebe oder nicht. Dein Herz gehört Gott, nicht mir. Und dein Herz gehört dir nicht, sondern Gott. Mein Sohn, gib mir dein Herz, denn aus dem Herz fließt die Quelle des Lebens. Wir können Geber sein und wir können Nehmer sein, aber der Charakter, das ist das Entscheidendste. In welcher Haltung sind wir hierher gekommen? Ich will. Oder ich gebe. Beides ist gut, menschlich, aber was will Gott? Absolute Erfüllung, deine Gebete und Anliegen. Und da habe ich gekämpft mit diesem Wort, weil es der eine oder andere zum Anstoß wird jetzt. Aber verzeih es mir, bevor ich anfange. Nur zum Schluss. Johannes 15, 5, 7. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt, hör zu, wer in mir bleibt. Bist du selbstständig jetzt? Bist du ein selbstständiger Christ? Gott sagt, bleibt in mir. Wir sind nicht mehr selbstständig, wenn wir Jesus angehören. Wir sind nicht mehr selbstständig. Wir brauchen nicht Gott, aber wir dürfen Gott empfangen. Wer in mir bleibt, wer in mir bleibt, das ist der Schlüssel zum Gebet. Glaubt mir, ihr könnt die Bibelstelle zum Leitwort machen. Der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Auch nicht beten ohne Jesus. Das heißt, ohne den Heiligen Geist, der gesandt hat, was ihr bitten werdet in meinem Namen. Zu wem? Zum Heiligen Geist. Dass euer Geist eins ist mit dem Heiligen Geist. Und das wird vor Gott getragen. Und es kommt ein Ja. Und es wird serviert in deinem Leben. Wie beim Restaurant. Wer nicht in mir bleibt, wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer. Und sie müssen brennen. Hört gut zu. Wenn ihr in mir bleibt, meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Was ist der Schlüssel in diesem Vers? Was will Jesus uns sagen? Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe. Wie bleibst du in Jesus? Was denkst du? Wie bleiben wir jetzt als wiedergeborene Gotteskinder in Jesus? Wort ist euer Fußesleuchter, ein Licht auf eurem Weg. Das ist der Schlüssel. Wenn das Ding zubleibt zu Hause, ihr könnt die Losung für den Tag lesen, ihr könnt Oswald Chambers lesen oder irgendwas, also Andacht oder ein Buch. Das ist nicht die Bibel, das ist von der Bibel. Aber wenn du beginnst zu forschen in der Schrift, forsche in der Schrift, dann kommt Festigkeit in dir. Dann wird es eine Offenbarung. Das Wichtigste für das Empfangen von Gebetserhörung ist, dass wir in Jesus sind und in seinem Wort bleiben. Nun, hast du vor, mit jemandem zu beten heute? Dann stell die Frage zuerst, bin ich in Jesus? Bist du jetzt in Jesus? Eigentlich ist keine Gegenfrage hier von niemand erforderlich, denn das ist so deutlich. Wenn das hier lebendig ist in dir und praktiziert wird, dann bist du in Jesus. Tief innen drin. Und dann habe ich gesagt, ein heiliges und reines Leben setzt Gebetserhörungen frei. Bete für niemand heute Nachmittag, wenn dein Leben nicht in Ordnung ist. Egal wie groß und wie klein, bitte tu es nicht. Tu es nicht. Du hast keine zwei Gesichter, du hast nur ein Herz und ein Gesicht. Und Gott weiß das auch. Unsere Vollmacht, die Jesus uns übertragen hat, wird gelebt. Unser Gewissen wird frei und bleibt frei. Dämonische Anrechte verlieren ihre Anrechte an uns. Wir streben stets an, Jesus ähnlicher zu werden. Wir werden Gottes Reich bewusster bauen. Menschen werden gerettet, geheilt und befreit, wenn wir in Jesus bleiben. Der vorletzte Punkt, bitten um die Erfüllung von selbstsüchtigen Wünschen. Das ist sehr weit verbreitet. Jakobus 4, 1 bis 3. Ich habe sehr viel selber damit zu tun gehabt in meinem Leben und über die Jahrzehnte zu Hunderte, wenn nicht ein paar tausend Menschen versucht klarzumachen, gib dein Egoismus, selbstsüchtiges Leben ab an Kreuz. Und genau dafür ist Jesus gestorben. Jakobus 4, 1 bis 3. Woher kommt der Kampf unter euch? Woher Streit in eure Ehen, in Beziehungen, von Verwandtschaften? Oder wo kommt das Schweigen? Ich bin sozusagen der Friedefürst in meiner Familie. Und all diese Dinge. Anstatt ehrlich zu sein und zu sagen, was du wirklich denkst und sagst und empfindest. Kommt es nicht daher, jetzt kommt es, dass in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander schreiten. Also im Urtext heißt es in euer Leib, Seele und Geist, beziehungsweise euer Verstand, Wille und Gefühle in der Seele. Das kommt alles aus dem Fleisch. Ihr seid begierig und erlangt es nicht, ihr mordet und neidet und gewinnt nichts, ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Also der Satz ist nicht vollendet, weil ihr nicht bittet, wie ich gebetet habe beim Vater in Johannes 17. Ihr bittet und empfängt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, damit ihr es für eure Gelüste vergeugen können. Das ist ein ganz klares Wort. Wenn wir so bitten, wie Jakobus hier beschreibt, dann werden wir nichts vom Herrn empfangen. Und der Herr geht auf solche Gebete nicht ein. Die Motivation soll wirklich geprüft werden. Und ich fasse zusammen Punkt 8. Wenn unser Verlangen ist, zu empfangen, zu finden und geöffnete Tür zu bekommen, dann bitte weiter, suche weiter, klopfe weiter an. Psalm 65 empfehle ich jedem, ich will es nicht vorlesen, 3 bis 14, Psalm 65, der Vers 3, du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Vers 12, du krönst das Jahr mit deinem Gut und deine Fußtapfen triefen von Segen. Es ist Triefen in der Auen, in der Steppe, die Hügel auf, sind mit Jubel erfüllt. Die Anger sind voll Schafe, die Auen steckt dick mit Korn, das Mann jauzt und singt. Weil wir richtig gebetet und empfangen habt. Und wenn ihr etwas empfindet in eurem Herzen gegen eine Person, dann spreche es aus. Manchmal können wir Dinge nicht wieder gut machen. Es geht nicht. Aber wir schauen dafür, unsere Aufgabe ist, dass es nicht wieder geschieht. Was sage ich immer? Der Herr liebt uns so sehr, dass er nicht es zulässt, dass wir bleiben, wie wir sind. Und so kommt so ein starkes Wort im Zusammenhang mit Fürbitte. Ja, Fürbitte ist abhängig von deiner Beziehung zu Gott und zu Menschen. Nur, Vater, ich danke dir für diesen Tag, ich danke dir für dein Wort, für alles, was du uns gegeben hast. Wir danken dir für das, was du noch geben wirst und dass du ein gerechtes Gebet erfüllen wirst. Amen.